Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Der Politik-Podcast aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio in einer Woche, in der das Parlament, und zwar, man muss es ja fast sagen, das deutsche Parlament, auch das deutsche Parlament, nicht nur das britische Unterhaus, um sich selbst gekreist ist.
Und zwar auch mit schwierigen Ergebnissen.
Zumindest tropft es ja nicht rein.
In der Tat, und ich habe mich, vielleicht können wir das dann nochmal aufklären, in einigen unserer Sendungen zu der kühnen Behauptung verstiegen, wenn es um ihn selbst geht, dann ist der Bundestag dem Unterhaus jedenfalls in dieser Woche gar nicht so unähnlich. Es gab in mehreren Fällen Mehrheiten dagegen. Der Bundestag wusste, was er nicht will, aber er wusste nicht so richtig, was er will. Zwei Fälle, über die wir in dieser Folge des Politik-Podcasts, und zwar in der Folge 90, sprechen wollen, über die gescheiterten Bemühungen, das Wahlrecht zu formieren, den Bundestag zu kleinern, abermals gescheitert. Und vielleicht fangen wir damit an, mit der abermals ebenfalls gescheiterten Wahl einer Vizepräsidentin, eines Vizepräsidenten aus den Reihen der AfD. Stefan Detjen ist hier am Mikrofon und ich sitze zusammen mit
Katharina Hamberger
und Gudula Geuter.
Fangen wir mit der AfD an. Die AfD sagte auch heute Morgen bei uns im Programm in Interviews, das sei ein undemokratischer Vorgang gewesen, dass ihre Kandidatin, Frau Gudula Geuter schüttelt sofort den Kopf, dass ihre Kandidatin für das Amt des Vizepräsidenten nicht gewählt worden sei, obwohl doch die Geschäftsordnung des Bundestages ausdrücklich festlegt, jeder Fraktion steht ein Vizepräsidentenamt zu.
Ja, aber der muss auch mit der Mehrheit des Bundestages gewählt werden.
Und das ist genau das demokratische
deswegen
Element.
Deswegen ist es demokratisch, weil sie nicht die Mehrheit bekommen hat. Also sie ist eben nicht gewählt worden. Deswegen habe ich die Argumentation nicht nachvollziehen.
Das ist die kurze Antwort sozusagen. Und gleichzeitig halte ich das schon für problematisch. Also ich finde das schon ausgesprochen schwierig, für einen Bundestag sich selbst eine Geschäftsordnung zu geben, und zwar nach reiflicher Überlegung. Diese Vorschrift stammt ja wohl von Mitte der 90er Jahre. Seitdem wurde sie immer wieder übernommen. Davor hatte man das durchaus anders gehandhabt. Es gab ganz am Anfang auch Vizepräsidenten, wenn ich das recht gelesen habe, nur von SPD und FDP. Lange Zeit waren die Grünen nicht mit dabei. Man kann das ganz anders machen. Man kann einfach sagen, die Mehrheit entscheidet und bemüht sich, irgendwie eine gewisse Pluralität dabei mit reinzukriegen. Nun hat man sich aber nun mal Regeln gegeben. Die stehen in einer Geschäftsordnung, die dieser Bundestag sich selbst gegeben hat, als er wusste, dass die AfD da drin sitzt. Und dann kann man das richtig finden oder falsch, dann dagegen zu verstoßen. Nur undemokratisch finde ich das nicht.
Jetzt macht die AfD ja eines und sagt, nachdem jetzt mit Marianne Harder-Kühnel zum dritten Mal der Anlauf gescheitert ist, nominiert sie in jeder Sitzungswoche einen neuen, bis sie dann die ganze Fraktion durch hat und jeder einmal nominiert worden ist und dann sozusagen belegt sei, es geht gar nicht um die Personen, sondern es geht der Parlamentsmehrheit um das Prinzip dieser AfD, wollen wir keinen Vizepräsidentensitz geben. Und ich würde mal sagen, an der Argumentation, dass es hier nicht nur um die Personen, sondern auch um die Partei insgesamt geht, ist ja was dran. Die Frage ist, ändert sich die Beurteilung dann? Und man muss es ja spitz führen auf den Fall, die AfD geht vor das Verfassungsgericht und sagt, wenn dieser Nachweis geführt ist, keiner von uns genügt denen, die wollen einfach die AfD nicht im Präsidium haben, dann sind da doch Spielregeln, demokratische Spielregeln verletzt.
Dann ist es erst einmal eine Frage der Bindungskraft der Geschäftsordnung. Das Bundesverfassungsgericht würde mich wundern, wenn nun sagen würde, es muss tatsächlich jede Fraktion unabhängig von der Geschäftsordnung vertreten sein. Das heißt, das ist die Frage, ob das ein wirklich rechtlich valides Argument ist, ob man mit der Geschäftsordnung durchschlagend argumentieren kann. Ich würde es aber gar nicht so spitz führen. Man kann einen Schritt vorher schon auch fragen, ob das in Ordnung ist. Man kann einen Schritt vorher auch fragen, und ich wäre auch deiner Meinung, dass es auch schon in diesem Fall Harder-Kühnel um die AfD geht und nicht um die Person. Das muss die AfD gar nicht mehr demonstrieren. Das ist eigentlich nach den Äußerungen, die man so hört, jetzt klar. Das kann man auch so schon hinterfragen. Da braucht es nicht unbedingt das Bundesverfassungsgericht.
Und ich würde sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich würde sagen, auch das wiederum zu Recht der Abgeordneten. Die Abgeordneten in einer solchen Wahl haben auch das Recht zu sagen, ein Vertreter einer solchen Partei wollen wir nicht im Präsidium haben. Die können uns vorsetzen, wen sie wollen. Die AfD führt sich hier in einer Art und Weise aus. Oder das Vertrauensverhältnis zu dieser Partei ist noch nicht in einer Art und Weise gewachsen, dass wir wer auch immer, wem auch immer von dieser Partei das Vertrauen nicht schenken, das dann Grundlage einer solchen personalisierten Wahl sein müsste.
Ich wüsste auch nicht, wie sich das sonst auflösen ließe. Der Abgeordnete, der eben frei ist in dem, was er tut, der seinem Gewissen unterliegt, dem kann ich ja dann doch nicht mit der Geschäftsordnung vorschreiben, was er zu tun hat und dass er da jemanden wählen muss. Und deswegen finde ich das extrem schwierig, das in irgendeiner Form aufzulösen.
Ja, zumal, wenn man nun eben tatsächlich davon ausgeht, dass der Abgeordnete da steht und aus dem Inbegriff seiner Überzeugung das entscheidet, wir in diesen Tagen ja schon auch gehört haben, dass Leute da sich wirklich drüber Gedanken gemacht haben und wirklich starke Überzeugungen in die eine oder andere Richtung hatten. Also sehr beeindruckend fand ich Karl-Heinz Brunner, SPD, der von seinem Vater in Dachau erzählt hat und der gesagt hat, auch damals habe es das Argument gegeben, man dürfe die NSDAP nicht zum Märtyrer machen und das habe Grenzen. Dem kann man jetzt historisch folgen oder nicht, das ist die ganz andere Frage. Ich will nur sagen, für beide Seiten gibt es ja wirklich Argumenten, wo man sagen kann, wenn der Abgeordnete wählt, dann kann ich ihm nicht vorschreiben, was er wählt. Insofern, also deswegen hatte ich vorher auch so vehement gesagt, Demokratie spricht hier nicht dagegen.
Interessant ja, dass die Konstellation in diesem Fall in der Tat insofern anders war, als dass zwei Fraktionsvorsitzende, nämlich Christian Lindner für die AfD und Ralf Brinkhaus für die Union, gesagt haben, wir werden dieses Mal die Kandidatin der AfD wählen. Eben mit diesem Argument, wir wollen der Partei nicht die Opferrolle geben und in der Annahme, dass diese Kandidatin jetzt Marianne Harder-Kühnel eine Vertreterin eines gemäßigten Flügels war. Und es gibt, ich habe mir auch jetzt etliche Interviews von ihr angeschaut, plausible Gründe dafür zu sagen, also die ist möglicherweise auch näher an dem extremen Flügel der AfD.
Das habe ich nur wenig als Argument gehört. Das kann so sein.
Das kam offenbar aus den AfD-Reihen selbst, dass sie dem Flügel nahesteht. Das kam gestern vor allem dann vom Spiegel, diese Spiegelmeldung, dass es aus der AfD Kritik gibt an ihr, dass sie eben Höcke nahesteht, dass sie einen rechtsextremen Mitarbeiter eingestellt hat.
Aber das habe ich aus anderen Fraktionen als Grund gegen sie wenig gehört.
Das stimmt,
ja. Und trotzdem hatten wir noch ein anderes Novum bei dieser Wahl, nicht nur das Votum der Fraktionsvorsitzenden, sondern auch ein trotzdem schlechteres Ergebnis. Ja. Und du hast vorhin gesagt,
bei den letzten beiden Wahlgängen, ne?
Stefan, du hast eben gesagt, dass es eben auch mit dem Gebaren der AfD in letzter Zeit zu tun haben kann. Und ganz konkret kann es eben tatsächlich auch zu tun haben mit den Drohungen, die die AfD für den Fall ausgesprochen hat. Dass ein Abgeordneter sagt, unter Druck setzen lasse ich mich in so einer Frage nicht.
Und dann muss man sich vor Augen führen, dass wir gehört haben, auch gerade von Vertretern der FDP, die, wenn man sich das Plenum des Bundestages, die Sitzordnung mal vor Augen führt, ja in unmittelbarer Nachbarschaft, in Armeslänge von der AfD-Fraktion entfernt sitzt, dass da viele erzählt haben, was sie da an Dingen erleben, die man von der Pressetribüne aus oder bei Fernsehübertragungen so gar nicht sieht. Nämlich das ständige Zischeln, die Zwischenrufe, die hämischen Gesten, die da in der Fraktion auch untereinander ausgetauscht werden, mit denen man sich gegeneinander aufpeitscht und die Stimmung in diesem Bundestag tatsächlich für alle spürbar sehr verändert.
Und trotzdem fragt man sich, wie es weitergehen soll. Also wenn die jetzt jede Sitzungswoche jemanden aufstellen, muss das nicht tatsächlich dann auch jede Woche aufgesetzt werden. Es gibt ein Minderheitenrecht der Fraktion. Das muss aber nicht sofort abgearbeitet werden. Also da gibt es Möglichkeiten, das rauszuzögern. Nur wir werden solche Spielchen, diese oder andere, in der nächsten Zeit erleben. Wir haben ja jetzt eben schon die Frage, ob Anwesenheiten, ob Quoren strenger geprüft werden und so weiter. Und die Frage ist schon, ob man sich so weiter dahin schleppt. Aber die wird in jedem Fall auch weiter bestehen.
Das Interessante ist, glaube ich, dass es jenseits von allen rechtlichen Fragen, über die wir jetzt gesprochen haben und uns ja relativ einig waren, eine Frage der Parlamentskultur ist. Und man sieht, das sind Lerneffekte, sehen wir in den Medien ja auch. Man lernt, mit dieser AfD umzugehen. Das ist überhaupt nicht statisch, sondern das verändert sich ständig. Man beobachtet sich gegenseitig, entwickelt sich. Unsere Beobachtung auch, diese Partei ist keine Partei, die auf dem Weg der Mäßigung ist, sondern die nach wie vor, oder möglicherweise sogar stärker denn je, einen Kurs der inneren Radikalisierung verfolgt. Da werden wir dann vielleicht, und das waren ja möglicherweise auch schon Vorzeichen, was wir jetzt gesehen haben, auch nochmal Brüche und Spaltungen innerhalb der AfD erleben.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass sich innerhalb des Bundestages bei den einzelnen Abgeordneten die Haltung deutlich schärfer oder schärfer herausgearbeitet worden ist, also bei den Abgeordneten der anderen Parteien außerhalb der AfD. Das hat man ja, was du gesagt hast, dass es Argumente gab, die geäußert wurden, und die fand ich alle eben nachvollziehbar, die fand ich stark formuliert. Da gab es ja eben Ralf Brinkhaus, der gesagt hat, ich wähle Frau Haarder-Kühnel. Da gab es aber in der Union auch andere wie Wittmann-Mautz, Annette Wittmann-Mautz zum Beispiel, die gesagt hat, ich mache das nicht. Und es gab auch, ich glaube, Marco Wanderwitz hat auch gesagt, er möchte das nicht tun. Also da hat sich eine sehr klare Haltung bei den Abgeordneten über die Zeit, glaube ich, auch rausgebildet, die, wo man sehr lange überlegt hat, wie gehe ich mit der AfD um, und irgendwann hat er gemerkt, so oder so möchte ich das tun.
Wie ja generell der Umgang mit der AfD wirklich nicht sich zwischen den Fraktionen unterscheidet, sondern von Person zu Person.
Lasst uns an der Stelle eine Zäsur machen. Vielleicht machen wir noch einen eigenen Podcast zur AfD, wenn Nadine Lindner und Volker Finthammer auch wieder da sind, die sich ganz besonders mit der Partei beschäftigen. Schnitt sozusagen an der Stelle, aber wir bleiben bei der Beschäftigung des Bundestages mit sich selbst, mit seinen eigenen Regularien, mit seiner Zusammensetzung. Die Bemühungen um eine Reform des Wahlrechts sind gescheitert. Und jetzt könnten wir wahrscheinlich einen Podcast machen, der 2 Stunden dauert, wenn wir uns in die Tiefen des Komplizierten.
Oh ja,
cool. In die Tiefen.
Ich wünsche euch dann viel Spaß dabei.
Katharina, euch Juristen. Geht dabei Mittagessen. In die Tiefen des Wahlrechts hineinbegeben. Ja, es gab eine Kommission, die in dieser Legislaturperiode zusammensaß. Drin waren die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen. Und die sind wieder nicht zurande gekommen. Schon in der letzten Wahlperiode ist Norbert Lammert als Präsident damit gescheitert, und immer wieder geht es um das eine, nämlich um die Verkleinerung des Bundestages. Und ich würde vielleicht mal damit anfangen. Es gab Momente, in denen ich mich gefragt habe, ist das wirklich so wichtig, den Bundestag zu verkleinern? 709 hat er jetzt, gut, 800 ist dann wirklich sehr viel. Es wird immer wieder davon gesprochen, das sei so teuer, wo ich mir dann denke, also das kann es eigentlich nicht sein. Das sollte uns Demokratie und ein gerechtes Wahlrecht wert sein. Wenn es dann nun mal zu solchen Ergebnissen kommt, dann sollte man es bezahlen können. Interessanter finde ich die Frage der Arbeitsfähigkeit des Parlaments.
Ja, und auch der Akzeptanz. Also es beginnt ja beim Brandschutz. Angeblich ist bei gut 500 Schluss. Das hat man aber bisher auch lösen können. Das ist wohl nicht das durchschlagende Argument. Die Kosten sind ein Argument, das aber dann eben verknüpft ist mit der Frage der Akzeptanz in der Bevölkerung. Und das weiß ich nicht. Ich glaube, das werden Leute einfach extrem unterschiedlich beurteilen. Wer ohnehin skeptisch rangeht und sagt, das ist das Raumschiff, das einen Selbstbedienungsmechanismus fördert, dann muss man das kritisieren, wenn es anwächst. Wenn man sagt, es gibt Sachgründe dafür und es sind Notwendigkeiten und das sind unsere Volksvertreter, dann ist dieses Akzeptanzproblem sicherlich weniger groß. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ganz gemischt verteilt ist in der Bevölkerung.
Bloß es wird, was mir auffiel, es wurde so oft darauf verwiesen, der Bundestag sei so ungewöhnlich groß. Das britische Unterhaus, im Moment nun nicht das beste Vorbild in Sachen Parlamentarismus, genau, auch 650 Abgeordnete. Und lange haben wir gesagt, das ist das Musterbeispiel an Parlamentarismus. Und das Scheitern des House of Commons liegt ja im Moment nicht an seiner Größe, sondern es hat andere Gründe.
Was immer wieder ins Feld geführt wird, ist auch die Unberechenbarkeit der Größe. Und das finde ich ehrlich gesagt einigermaßen egal. Ich weiß nicht, warum man das vorher, also außer, dass man das natürlich planen muss und dass man die Gebäude braucht und so weiter, dass der Wähler vorher wissen will, wie viele am Ende rauskommen, das würde ich verstehen, wenn wir ein irgendwie verständliches Wahlrecht hätten, wo man glaubt, das vorhersehen zu können. Aber da das ohnehin unverständlich ist, finde ich den Teil nicht so wichtig. Aber die Frage der Arbeitsfähigkeit hattest du eben genannt. Was hörst du da aus den Ausschüssen?
Aus den Ausschüssen, dass das ja der markante Unterschied etwa zwischen dem britischen Unterhaus und dem Bundestag ist, der Charakter des Bundestags als Arbeitsparlament, das eben nicht wie das britische Unterhaus, und das sehen wir zurzeit sehr eindrucksvoll, sozusagen einen letztlichen, dazu da ist, die Regierung zu stützen, und die Regierung macht die eigentliche Arbeit. Hier das Parlament mit seinen Fachausschüssen, mit seinen Gesetzgebungsinitiativen, mit dem Recht, die eigene Agenda und damit auch die Agenda der Bundesregierung ja maßgeblich mitzubestimmen. Also dieses Parlament als Arbeitsparlament, in dem ein großer Teil der Arbeit in den Fachausschüssen stattfindet, und das hat man oft gehört in letzter Zeit, dass die einfach überbläht werden, dass die zu groß werden, wenn da zu viele drin sitzen, dass man dann da auch keine informelle Diskussionsatmosphäre mehr herstellen kann, dass dort die Einigungsfähigkeit dann immer schwieriger wird.
Wobei ich dann auch immer höre, das sei eine Sorge für die Zukunft und derzeit völlig in Ordnung. Aber
Wahlrecht, lassen wir es mal dabei, also das Ziel, in einem ist sich der Bundestag einig, 709 ist, empfinden die meisten schon als zu viel. Wir wissen, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, wenn die Koalition jetzt auseinanderfliegen würde, wir im Herbst Neuwahlen hätten und das Wahlergebnis so aussähe, wie es die Umfragen zurzeit vorhersehen, dann wären es um die möglicherweise sogar über 800 Abgeordnete, die wir hätten. 598 ist die Zahl, die das Wahlgesetz nennt. Das ist auch jetzt keine Stachelgröße, sondern ist sozusagen eine Richtgröße und auch das Wahlrecht kalkuliert ja ein, dass diese 598 letztlich nur eine Ausgangsgröße sind, aufgrund derer dann in einem komplizierten Verfahren sich die tatsächliche Zusammensetzung des Bundestages errechnet.
Ein Verfahren, von dem, glaube ich, viele nicht wissen, dass das mehr ist als Erst- und Zweitstimmen auszählen. Also eine Sache, die auch nicht immer drin war im Wahlrecht, die jetzt auch ganz umstritten war in dieser Kommission, ist ja der Länderproporz. Das heißt, ist der erste Schritt, in dem allen Bundesländern eine bestimmte Zahl von Sitzen zugewiesen wird, damit auf jeden Fall die Repräsentation gewährleistet ist.
Machen wir es vielleicht nochmal wirklich ganz basal. 598 Richtgröße, 299 Wahlkreise, das sind die Direktmandate. Das ist der Ausgangspunkt dieses Wahlrechts. Und dann entstehen zunächst mal seit eh und je durch dieses Wahlsystem Überhangmandate.
Und die entstehen immer mehr, weil diese dann rausgekommenen Direktmandate ja abgeglichen werden müssen. Also eigentlich wird die Zahl, die einer Partei nach der Zweitstimme zusteht, aufgefüllt erstmal durch die Direktmandate. Das klappt, solange die Partei, die überall die Direktmandate oder sehr viel die Direktmandate bekommt, auch viele Stimmen bekommt. Sodass wir den absolut paradoxen Effekt haben, dass je kleiner die Volksparteien werden, desto mehr Überhangmandate entstehen, weil das sozusagen überläuft. Weil das Kontingent, das durch die Zweitstimmen zur Verfügung gestellt wird, überläuft, weil sie einfach so wenig Stimmen bekommen. Das ist deswegen wichtig, weil man ja sonst sagen könnte, gut, das Direktmandat ist ja auch eine Art von gewählten Abgeordneten und das ist ja auch ein Grund, warum eine Partei vielleicht einen Bonus bekommen kann. Nur, dass sie einen Bonus dafür bekommen soll, dass sie kleiner wird, dass sie weniger Zweitstimmen bekommt, ist ja absurd. Also daran sieht man, dass man das nicht hinnehmen kann einfach, dass das da schon eine Art des Ausgleichs braucht.
Aber es ist in der Tat so, wenn man fragt, wer ist eigentlich oder was ist schuld dran, wie kommt das, dass der Bundestag so groß ist, dann haben wir im Wahlrecht einen Rechenmechanismus, eine Mechanik, die die Zusammensetzung des Bundestages bestimmt, die in unterschiedlichen politischen Stimmungslagen dann ganz unterschiedliche Ergebnisse hat. Und im Moment, wo wir eine Situation haben, die CDU als zwar auch geschwächte, aber immer noch monolithisch starke Volkspartei und dann vor allen Dingen die Schwäche der SPD führt dazu, wenn man sich die Landkarten anschaut, die man im Internet bei wahlrecht.de oder so sehen kann, dann haben wir eine weitgehend blaue Bundesrepublik, wenn man die Wahlkreise anschaut, mit einigen roten Inseln. Und das ist ganz anders als früher, wo die beiden Volksparteien gleichermaßen in etwa um die Verteilung dieser Direktmandate gekämpft haben.
Die Tendenz ist ja eher, dass es vielleicht noch weniger Rote werden oder dass die CDU
und auch dafür
vielleicht ein paar grüne Flecken
ein paar grüne sogar noch dazu, ne? dazu kommen. Genau.
Also aber jedenfalls im Ergebnis, dass besonders die CDU Überhangmandate bekommen werden müsste, die dann ausgeglichen werden müssen. Und das sind dann die sogenannten Ausgleichsmandate, die dadurch entstehen, dass der Bundestag in der Wahlnacht sozusagen die Größe des Bundestages so berechnet wird, dass wir die Direktmandate verteilen, dass man dann die Überhangmandate hinzurechnet und dann die Größe des Bundestages immer weiter hochrechnet, bis sich am Ende in der Gesamtzahl das Zweitstimmenergebnis des Parlaments widerspiegelt.
Und das ist schon ein sehr neues Phänomen. Also das heißt, da ist der Bundestag bei der letzten Reform schon sehr auf die kleineren zugegangen, kann man sagen, denn diesen vollständigen Ausgleich der Überhangmandate hat es vorher nie gegeben. Das ist Das war damals auch eine Prognose, wie man denken könnte, dass das Verfassungsgericht das sehen könnte. Aber es war eben tatsächlich der Wunsch, zum ersten Mal das Verhältniswahlrecht, was eben das Element ist, was die Zweitstimme trägt, wirklich das bestimmende Element für die Zusammensetzung des Bundestages sein soll.
Das wir vorher nicht hingenommen haben eben. Jetzt haben wir ein System, das in der Tat die Zahl der Ausgleichsmandate dann nochmal erhöht, von denen besonders die jetzigen Oppositionsparteien profitiert haben. Die sind die Nutznießer dieses Systems. Ich glaube, 69 Ausgleichsmandate jetzt in dieser Wahlperiode. Also da schaukeln sich die Überhangs- und die Ausgleichsmandate sozusagen gegenseitig hoch und das könnte sich nochmal verstärken. Und jetzt haben wir mit verschiedenen Vorschlägen zu tun gehabt, diesen Mechanismus sozusagen zu stoppen. Mit welchem fangen wir an?
Ich habe ganz am Anfang leider noch ein anderes Element mit reinbringen müssen. Das war die Länderverteilung. Das heißt, es gibt einen ersten Schritt, wo gesagt wird, jedes Bundesland bekommt so und so viele Abgeordnete. Das führt in ähnlichem Maß wie die Überhangmandate zu der Vergrößerung des Bundestages. Das ist schon mal die erste Frage, ob das so sein soll, insbesondere wenn dann eben dazu kommt und das verstärkt dieses Phänomen, dass Überhangmandate eben nur pro Land erstmal auf die Liste angerechnet werden.
Was übrigens wiederum zu einem parteiinternen interessanten Effekt führen würde, nämlich wenn wir diesen Mechanismus so stehen lassen würden und nicht diesen Länderverteilmechanismus nochmal hätten, der eine proportionale Abbildung der Länder in ihrer Stärke berücksichtigt, dann würde es dazu führen, dass die Landesverbände der CDU, die besonders viele Überhangmandate haben, Baden-Württemberg etwa oder manche ostdeutsche Landesverbände, dass die innerhalb der Unionsfraktion ein viel stärkeres Gewicht bekommen würden und Landesverbände wie Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen, die in der Partei wiederum eine besonders große Rolle spielen, weil es die mitgliederstärksten Landesverbände sind, dass die in der Fraktion aber geschwächt werden würden.
Und das wiederum sind Phänomene, die eben dadurch, dass sie so stark ist im Vergleich zu den anderen, nur die Union hat. Das heißt, dass die Union nicht nur, weil sie von allen möglichen Konstellationen profitiert, hier eine Sonderstellung hat, sondern sie hat tatsächlich eine Sonderstellung. Sie hat auch besondere Schwierigkeiten, mit denen sie umgehen muss, wenn sich innerhalb der Partei und innerhalb der Fraktion nicht alles völlig verschieben muss. Es gibt zwei Gründe, warum die Union so auf diesen Länder, auf die Eigenständigkeit der Landeslisten und der Länderwahl Wert legt. Das eine ist eben dieses, dass nicht einzelne Länder verschwinden sollen. Und das andere ist eben, dass die Union ohnehin viel mehr als manche anderen Parteien auf eine regionale Vertretung Wert legt. Und das bezieht sich auf die Vertretung der Bundesländer. Das bezieht sich aber auch auf den direkt gewählten Abgeordneten. Das heißt, in der Union gibt es viel mehr die Vorstellung, man würde viel eher, und zwar nicht nur aus rechnerischen Gründen, auch ein Mehrheitswahlrecht akzeptieren, weil man viel mehr althergebracht die Vorstellung der direkten Repräsentation durch den Wahlkreisabgeordneten hat. Und das führt dann eben dazu, dass man unabhängig von allen Rechenspielen auch ganz schwer zusammenkommt.
Jetzt gehen alle Vorschläge davon aus, dass ein Weg dazu sein kann, dieses ganze Problem zu beheben und die gewünschte Verkleinerung zu erreichen, eine Reduzierung der Zahl der Wahlkreise ist. Vorschläge aus der Opposition, Reduzierung auf bis zu 240 Wahlkreise und eine Reduzierung oder Abschaffung dieser Länderverteilung, mit der die Union aus den genannten Gründen eine Schwierigkeit hat. Alternativ dazu Vorschlag am Ende dann als persönlichen Vorschlag von Wolfgang Schäuble in einem Brief an die Fraktionsvorsitzenden formuliert, Reduzierung der Wahlkreise von 299 auf 270.
10%.
Auch damit würde das Entstehen von Überhangmandaten zumindest gedämpft, etwas reduziert abgenommen. Wahrscheinlich. Mhm. Bei dem 240er Vorschlag wird es wirklich sehr radikal verkleinert. Zudem von Schäuble der Vorschlag, mehr als bisher Überhangmandate ohne Ausgleich akzeptieren. 15 Überhangmandate ist eine Zahl, die das Verfassungsgericht genannt hat.
Die in früheren Entscheidungen in einem obiter Diktum, also einer nicht tragenden Bemerkung, einer beiläufigen Bemerkung des Verfassungsgerichts genannt und man streitet sich, ob das überhaupt noch gilt. Aber der Unterschied zu jetzt ist, wir haben eben jetzt den vollen Ausgleich. Das heißt, wenn man jetzt 15 Überhangmandate nicht ausgleichen würde, die man erstmal akzeptiert, wäre das wieder, was man jetzt nicht hat, eine Verzerrung des Zweitstimmenergebnisses durch die Überhangmandate. Und das ist der Grund, warum da die anderen Parteien nicht mitmachen wollen.
und eine Verzerrung, von der nach der jetzigen Stimmungslage jedenfalls alleine wiederum CDU und CSU profitieren würden. Das ist berechenbar, deshalb die Aufnahme.
Darf ich auch mal fragen, wie ihr diese Vorschläge überhaupt selbst einschätzt? Also ich, wenn jetzt höre, weniger Wahlkreise, dann denke ich sofort, da wir so eine repräsentative Demokratie haben, ist es gut, irgendwie größere Wahlkreise vielleicht zu haben und weniger Wahlkreise und weniger Direktmandate. Weiß ich nicht.
Ich bin auch dieser Meinung. Es gibt auch Umfragen, wonach erschreckend wenig Leute wissen, wer ihr Abgeordneter ist.
Diese Frage, wie der Abgeordnete damit umgeht?
Nein, nicht nur. Man kann ja nicht auf eine Weise präsent sein im Wahlkreis, dass man sich aufdrängt den Leuten, wenn sie nicht dem Menschen schreiben wollen oder auf die Veranstaltungen gehen. Also ich persönlich finde eben auch wirklich das Verhältniswahlrecht das ganz bestimmte Element des Wahlrechts und deswegen fände ich das auch völlig in Ordnung. Wenn man das anders sieht, dann ist es tatsächlich für den direkt gewählten Abgeordneten in Mecklenburg-Vorpommern. Die Wahlkreise werden ja dem Grunde nach mit einigen Verzerrungen nach Einwohnern und nicht nach Fläche zurechtgezogen. Und das kann in manchen Teilen von Deutschland schon heißen, wenn man diesen Wahlkreis wirklich, wenn man da präsent sein will, das ist fast nicht mehr zu schaffen. Ich selber finde, dass da man Opfer bringen muss, finde ich das hinzunehmen. Aber aus einem anderen Wahlrechtsverständnis weiß ich, wie man dazu kommt.
Interessant wird es da, wo die Vorschläge zu einer Reform beinhalten die Idee, dass man die Zahl der Wahlkreise reduziert, aber für jeden Wahlkreis zwei Kandidaten aufstellt. Gibt es in unterschiedlichen Varianten und die führen dann nochmal auf ein ganz anderes Feld, das jetzt in dieser Kommission jedenfalls gar kein Thema war, nämlich das Paritätsthema.
Ich würde nur gerne nochmal dazu sagen, entweder man benutzt es zur Verkleinerung des Bundestages oder zur Parität. Eine Kombination ist, glaube ich, nicht denkbar. Nur, also man kann entweder sagen, es bekommt die CDU den Direktkandidaten und eine weitere Partei, sei es die SPD,
die zweitstärkste Partei.
Oder man sagt ein Mann und eine Frau. Aber man kann nicht der zweitstärksten Partei verordnen, eine Frau aufzustellen und nur eine Frau, wenn man noch nicht weiß, ob sie es überhaupt wird.
Also das eine Modell, radikale Verkleinerung der Wahlkreise auf 240, primäres Ziel Verkleinerung des Bundestages. Das andere Modell, vorgeschlagen von Thomas Oppermann, dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der SPD und jetzigen Bundestagsvizepräsidenten, beinhaltet dann dieses Argument Parität. Dann stellen wir in jedem Wahlkreis jeweils einen Mann und eine Frau zur Wahl. Es gibt zwei Stimmen, eine Männerstimme, eine Frauenstimme. Das spielte jetzt in dieser Kommission überhaupt keine Rolle, aber mein Eindruck, Katharina, damit hast du dich auch viel beschäftigt, diese Diskussion kriegt nochmal Dynamik im Bundestag.
Naja, sie ist auf jeden Fall dauerpräsent und ist ja schon eine Zeit lang schwelt die ja vor sich hin, weil einfach im Bundestag Frauen unterrepräsentiert sind, also im Verhältnis zur Bevölkerung sind es, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber um die 30%, gesunken von um die 36%, also von der letzten Legislatur, was auch damit zu tun hat, dass die AfD mehr Männer stellt, dass die FDP auch mehr Männer in den Bundestag gebracht hat, dass mehr Direktmandate, also dass viele Parteien vor allem die Direktmandate gezogen haben. Bei der CSU zum Beispiel, da waren die meisten Frauen dann irgendwo auf der Liste. Das heißt, sie sind gar nicht in den Bundestag gekommen. Und da setzt die Überlegung an, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir Frauen und Männer gleichberechtigt in den Bundestag, in die Parlamente bekommen. Es gibt in Brandenburg jetzt ein Modell, wo die Frage ist, ob das so auch dann verfassungskonform sein wird, nämlich, dass man die Listen zumindest paritätisch aufstellt bis zu, ich glaube, dem 20. Listenplatz. Man sagt, Frauen und Männer abwechselnd. Das Modell gibt es in anderen Bundesländern freiwillig zum Teil. Sachsen, ich glaube, die Sachsen-CDU macht das. Es gibt Parteien, die das sowieso machen.
Fast alle Parteien haben ein freiwilliges Quorum teilweise 50-50, teilweise ein Drittel. Aber eben zum Beispiel, wie du sagtest, bei der CSU zieht es eben nicht. Und deswegen müsste man sich eigentlich einen Schritt vorher die Frage stellen, was man eigentlich erreichen will mit einem solchen Paritätgesetz. Will man Ergebnisgleichheit erreichen oder will man erreichen, dass jeder die gleiche Chance hat, was in den verschiedenen Modellen völlig unterschiedliche Ausprägungen bekommen kann? Wie man eben bei der Frage Direktmandate sieht. Und das, was interessant ist, ist, dass es ganz, ganz wenig wissenschaftliche Literatur darüber gibt. Es gibt diese Diskussion vehement in den letzten Monaten. Es gibt sie schleichend, aber eher von Interessengruppen wie dem Deutschen Juristinnenbund oder sowas seit Jahren. Aber es fängt jetzt an, dass sich auch renommierte Staatsrechtler, Verfassungsrechtler, Wahlrechtsexperten mit der Frage beschäftigen, wie man das umsetzen kann und vor allem, was das eigentlich soll. Also es gibt ganz unterschiedliche
Gründe. Gibt es da Positionen, die dich schon überzeugt haben? Oder bist du, also ich merke, ich bin da selber noch im Prozess der Meinungsbildung. Wie weit bist du?
Ich wäre auf jeden Fall auf Seiten der Chancengleichheit, wobei die Schwierigkeit ist, die dann für die Direktkandidaturen hinzukriegen. Weil wir da bei den klassischen weichen Faktoren sind, die Seilschaften bevorzugen, die Frauen strukturell benachteiligen, weil die Sitzungszeiten so schwierig sind und all diese Gründe, die es da gibt. Also an dieses Problem müsste man ran. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen Chancengleichheit, die sich dann durchaus in der quotierten Liste als letztes Mittel niederschlagen könnte. Ich glaube, wir sind aber noch
gesetzlich quotiert, also mit aufgrund gesetzlicher, wahlrechtlich verpflichteter Quotierung der Liste.
Als letztes Mittel, denke ich, ist das möglich. Wir haben ein Gleichstellungsgebot in Artikel 3 Absatz 2, also für die tatsächliche Gleichstellung. Da müsste man sich wirklich genauer überlegt haben, was das eigentlich soll. Und wir haben eben über die Schwierigkeiten der anderen Reform gesprochen. Solange wir nicht ansatzweise weiter sind, wie das eigentlich gehen soll, halte ich das Problem im Moment für überfrachtet, wenn man da auch noch die Parität mit reinbringt.
Also ich sehe es ähnlich wie Gudula, mir geht es auch vor allem um die Chancengleichheit, weil ich glaube, auch wenn die Chancengleichheit gegeben ist, dann sehen mehr Frauen, wir reden jetzt übrigens immer nur von Frauen und Männern, ne? Also wenn man könnte ja auch sagen, man müsste vielleicht noch ganz anderen gesellschaftlichen Gruppen das Ganze, jetzt nochmal eine zusätzliche Diskussion, auch die Frage, wir haben...
kann man aber lösen.
Genau, wäre auch die Frage, gibt es wirklich nur Frauen und Männer? Hängt auch mit dran, klar. Aber wenn wir jetzt nur darüber sprechen, finde ich, dass es Frauen dann auch ermutigen kann, in die Politik zu gehen, sich politisch zu engagieren, sich einer Partei anzuschließen, wenn man sieht, aus mir kann was werden. Ich werde nicht in der Liste ganz hinten irgendwo versteckt. Ich habe eine Chance, was zu verändern. Ich kann mich einbringen. Ich bin nicht irgendwie nur das Anhängsel an die Männer. Aber... ist im Moment noch nicht der Fall, aber ich glaube, darum geht es vor allem. Also es geht wirklich darum zu zeigen, jeder hat dieselbe Chance und nicht nur die Männerklüngel haben diese Chancen.
Schlusswort von Katharina Hamberger im 90. Politik-Podcast. Wahrscheinlich wird niemand sagen, das sei der unterhaltsamste von allen gewesen. Wer es zu nerdig fand und bis hierhin durchgehalten hat, kann uns schreiben.
Ich habe wieder was gelernt.
Wie immer, gebt uns Rückmeldungen. Wir freuen uns wie immer, auch wie ihr sowas findet, wenn wir uns versuchen, da in die Tiefen solcher trockenen, schwierigen Materien hineinzuwühlen. Wir tun das hier in der Redaktion auch viel und versuchen wirklich auch in solchen komplexen Themen zunächst mal zu verstehen. Haben wir jetzt versucht, auch in diesem Politik-Podcast zu tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Tschüss.
Tschüss.